alle diese Systeme, inklusive der Firma, in die wir investiert haben, Wabi, die wollen eben 40 Tonner vollautonom in den USA fahren lassen. Die brauchen halt alle, also Wabi, glaube ich, ist das kapitaleffizienteste Unternehmen im Autonomous Driving, was es derzeit gibt. Die werden aber trotzdem 300 bis 500 Millionen Dollar brauchen, bis der Truck autonom auf der Straße ist.
Wer baut zufälligerweise jetzt gerade ein Werk in Georgia in den USA
für zufälligerweise 5 Milliarden? Ich weiß was, Herr Lehrer. Darf ich sagen?
Ja, hau rein.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum absoluten Premium-Podcast für Mobility-Enthusiasten und solche, die es werden wollen. Der wirklich zauberhafte Michel Stumpe und meine Wenigkeit freuen uns, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Michel, guten Tag.
Ich dachte, du fängst jetzt an mit einem Grüezi miteinander. Ja?
Saluti.
Bist du noch da oder nicht?
Ich bin in Berlin.
Hast du mir einen Toblerone mitgebracht?
Nee, habe ich nicht, sozusagen. Nee. Du hast jetzt, ey, pass auf, du kannst ja, hast du nicht erzählt, dass du jetzt Massephase machst und einen Trainer hast und jeden Tag pumpst wie ein Wahnsinniger? Du siehst auf jeden Fall gut aus.
Das hat ja mit deinem sozusagen logistischen Nachlass nichts zu tun.
Ja, aber Toblerone, ich meine, das ist ja so, geht sofort auf die Hüften.
Ja, ist doch aber lecker, ne? Und du brauchst einen neuen Zahn jedes Mal. Hast du eigentlich deinen, jetzt hat es geklappt? Nee,
meine neuen Zähne habe ich noch nicht bekommen. Hinten mein Implantat, okay. Ist immer noch, guck mal hier.
Sieht aber gut aus, hast gut geputzt heute Morgen.
Ich habe eine neue Zahnbürste geschenkt bekommen, es wurde sich beschwert, dass es sich anfühlt wie mit einem Meißel, den man an die Zähne hält. Da wundert einen, die war erst 12 Jahre alt, diese elektrische Zahnbürste.
Achso, ich dachte jetzt die Person, die sich beschwert hat.
Boah. Okay, dieser Podcast wird nicht geschnitten. Deswegen ist der.
Oh Mann, es tut mir leid, ey, es ist mittags. Ich bin ja noch im Zuckerhoch nach dem Nachtisch hier. Deswegen kann ich nicht 100% kontrollieren.
Deswegen ist es auch ein R-rated Podcast hier. Ja. Bei Spotify findet man das. Das müssen wir mal den Max nachher fragen. Note to self. In USA, wenn du nach Mobility Mavericks suchst im Spotify, findet man das nicht. Das müssen wir mal.
Ach, genau.
Ja, das müssen wir Max mal nachher fragen. Aber das nur mal Mental Note.
Kannst du erzählen, warum du das wissen oder ist das noch nicht offiziell?
Warum wir das wissen? Ich habe ehrlich gesagt, wir haben das auf der IAA, standen wir nebeneinander, richtig?
Wir standen nebeneinander bei einem Abendessen und da war jemand, den du neu in der InCharge-Familie hast, der uns das. Gezeigt hat auf seinem Handy.
Das Investment ist noch nicht announced und da möchte ich jetzt auch nicht, das möchte ich jetzt nicht jinxen sozusagen. Das Geld ist, also geclosed ist es, das Geld, nämlich heute oder gestern war Bestätigung, haben wir bekommen, dass das Geld eingegangen ist beim Startup, sitzen in den USA und machen wirklich, wirklich Deep Tech. Erzähle ich dann wirklich sehr, sehr gerne was drüber, wenn es publik ist. Ich persönlich wüsste jetzt nicht, was da schief gehen könnte, aber ich will jetzt nicht, dass der Alexei mich nachher anruft und sagt, ey, du Depp, es wird erst announced oder wir sagen erst Sachen.
Wann wird das announced? Weil die Folge geht ja Freitag erst live.
Ja, habe ich auch gerade überlegt, aber diese Woche noch nicht, glaube ich. Ich glaube, es ist nächste Woche.
Okay. Bei mir ist nichts eingegangen übrigens auf dem Konto.
Nee, ich habe auch noch, also sozusagen mein Investment in dich ist meine wirklich herausragende gute Laune und die Tipps für Beintraining.
Okay, ja. Außer Squats, was macht man da so?
Also du musst natürlich ganz viel für die Stabilität auch
kennst,
machen.
Kennst du die Danish Plank? Hast du die schon mal gemacht?
Oh, das klingt irgendwie unanständig. Warte mal. Danish Plank.
Boah. Die habe ich diese Woche das erste Mal gemacht und ich habe selten so gelitten bei einer Übung.
Du willst mich doch auf den fucking Arm nehmen. Das habe ich schon mal gemacht. Genau 3 Sekunden, glaube ich. Alter Schwede, das ist ja wirklich, das ist abartig.
Die ist knallhart. Ja. Also für jeden, der das nicht kennt, auf der Seite an eine Trainingsbank und dann den ganzen Körper heben und ausschließlich mit dem Arm abdrücken.
Genau. Also du bist mit dem einen Ellenbogen, sagen wir mal rechter Ellenbogen am Boden und das linke oder das rechte Bein auf? Nee, das linke Bein auf der Bank.
Ja.
Und dann sehe ich da in der einen Übung, gibt es auch noch Leute, die das Knie dann zur Brust ziehen. Während du da sozusagen, aber Bein auf der Bank, Ellenbogen stützt du dich ab und dann offensichtlich, der Trick ist nicht wie ein V, dass der Arsch am Boden hängt, sondern dass du dich im Plank hochdrückst. Das finde ich unanständig, dass solche Übungen
Und Advanced ist dann, dass du eben halt nicht auf dem Ellbogen nicht abstützt, sondern über die Hand.
Ja, es gibt wahrscheinlich auch Leute, die hängen sich noch eine 24 Kilo Kettlebell dann an die Hüfte. Ja,
klar. Es gibt immer jemanden, der es besser kann. Das ist ja genau das Problem. Es ist ja egal in welchem Bereich man unterwegs ist, man darf nicht anfangen, sich zu vergleichen, sonst wird man unglücklich. Sondern man muss damit zufrieden sein, was er selber hat.
Eine alte Bodybuilder-Regel lautet auch: Irgendwo in China gibt es ein 10-jähriges Mädchen, das gerade mehr drückt als du.
Funny,
because it's true.
Ja. Vor 40 Jahren war das noch die DDR, ne?
Das stimmt.
Ja. Sein Name war Renate.
Nee, aber da habe ich unmenschliche Videos gesehen. Also wirklich junge Damen, vielleicht 60 Kilo, also 60 Kilo wiegen die. Perfekteste Technik, die du dir vorstellen kannst, aber machen halt einfach mal pick a number, 140 Kilo Backsquat oder sowas. Also wirklich, wo du sagst, das ist wirklich völlig unmenschlich. Aber das gibt's da. Super.
Kennst du den Bodybuilder Markus Rühl?
Wer kennt ihn nicht? Markus.
Der Markus. Der Markus hat ja die Theorie, dass 95% der Profiathleten, wenn nicht sogar 100%, gedopt sind. Ja, dass du heutzutage in keiner Sportart mehr ungedopt die Leistung bringen kannst, die abgerufen wird.
Das ist eine gute Frage. Das kann ich, das weiß ich nicht. Das einzig Witzige fand ich, dass wirklich bis vor 2-3 Jahren immer noch dieses Märchen erzählt wurde. Also beim Fußball wird nicht gedopt, denn bei einem Teamsport macht das ja gar keinen Sinn. Und ich so, also wenn du doppelt so schnell, doppelt so lange laufen kannst als alle anderen, dann macht das schon totalen Sinn in einem Sport wie Fußball. Weiß nicht, wie streng da die Dopingkontrollen sind. Ja, ich glaube schon auch, dass da viel passiert. Auf der anderen Seite, die Menschen werden größer, über die Jahrzehnte hinweg und die Technik ändert sich, die Ernährung ändert sich komplett. Ich glaube schon, dass da auch natürlich noch mal ein bisschen mehr geht, aber also 100% der Leute, das glaube ich nicht, 90% glaube ich auch nicht, aber es wird einen signifikanten Anteil geben, die da irgendwas machen, um schneller weiter höher zu springen. Ja, das glaube ich auch.
Kannst du sagen, was du in der Schweiz gemacht hast?
Ich habe mir ein Startup angeguckt, das einen autonom fahrenden Lieferbus sozusagen betreibt. Ja, und ich glaube, die sich in der Branche ein bisschen auskennen, wissen dann eh, über wen ich rede, aber ich will immer keine Namen erstmal nennen. Keine Ahnung, finde ich irgendwie nicht komplett richtig, wenn wir da im Prozess sind. Auf jeden Fall, mit denen hatten wir letztes Jahr schon mal gesprochen und dieses Jahr wieder. Die haben eine relativ starke, also aus dem Gründungsteam relativ starkes Setup, was Regulierung und Zertifizierung angeht. Die haben schon mal eine Zertifizierungsbude an die Munich Re verkauft. Also die tatsächlich dann mit dem TÜV Süd oder mit dem KBA und so weiter hinbekommt, dass du eine Type Certification hinkriegst und solche Sachen. Also das hilft, habe ich mir sagen lassen. Und da bin ich in dem Lieferbus sozusagen mitgefahren. Natürlich mit, also da war ein Remote-Typ zugeschaltet und jemand saß auf dem Fahrersitz, hat die Hände in der Nähe des Lenkrads gehalten. Der Wagen ist aber autonom da durch den Stadtverkehr ein bisschen gefahren. Leider nicht so viel, wie ich wollte, weil dann an dem Tag der Disponent, weil es ist im Live-Betrieb bei einem Logistiker. Und die Tour, die dort gefahren werden sollte, die hat sich irgendwie eine Stunde, anderthalb verschoben und ich musste halt wieder zurück zu meinen Kindern. Und deswegen konnte ich nicht durch die ganze Innenstadt dort fahren, was ich wirklich gern gesehen hätte. Aber das habe ich mir angeguckt, weil go and see. Also sozusagen auf dem PowerPoint kannst du nicht erleben, wie sich das eben anfühlt, wie sehr das ruckelt oder nicht ruckelt, ob das abbremst, ob da eingegriffen werden muss, ja oder nein. Und da, das habe ich mir angeguckt und angehört.
Das ist Level 4, weißt du das, oder?
Das ist Level 4, ja.
Das ist schon geil.
Immer noch, ich mache das jetzt schon anderthalb Jahre, versucht mich da auch wirklich reinzufuchsen, aber es ist unglaublich schwer zwischen so einem Demo versus, wie lange brauchen die noch, bis es wirklich fertig ist, weil natürlich, die ist keine lineare Progress. Also sozusagen, ich sage jetzt mal blöd gesagt, ein Waymo war auch vor 5 oder 8 Jahren schon bei wahrscheinlich 90%, 92%, was auch immer. Glaube ich jetzt. Ich glaube, dass die, oder vielleicht sogar 95%, aber das ist eben bei weitem nicht genug. Du musst 99,999% aller Fälle abdecken und sicher für dich Sicherheit haben, dass du das kannst. Jetzt muss man bei dem Startup sagen, die haben sowohl, also die haben in zwei Ländern in Europa, eins davon in der Schweiz, die Zulassung, L4 zu fahren. Also sozusagen die Sachen sind abgenommen, die Systeme sind zertifiziert, der Einbau der Sensorik und so, also du musst also das Auto, auf dem du fährst, musst natürlich ein Type-Certificate haben, check, dann machst du die ganze Sensorik und so weiter dort drauf, das muss sozusagen zertifiziert sein und dann muss das Gesamtsystem zertifizieren. Nach dem Motto, dass dieses Auto mit den Sensoren und dem Driver und so weiter, dass du da die Zusage hast, du darfst eben auf öffentlichen Straßen damit fahren. Und da ist das Ziel, dass schon irgendwie zeitnah die den Fahrer rausnehmen wollen. Also die könnten das morgen, machen sie aber nicht, weil sie sagen, hey, du willst halt wirklich sicher sein, wenn du einen Fehler machst, bist du weg vom Fenster. Und wenn es dann nicht um Menschenleben gehen würde, meine persönliche Meinung, würde ich das ja sofort morgen probieren. Weil als Startup, also entweder Billion or Bust, ja, aber das kannst du natürlich nicht machen, weil du willst nicht verantwortlich sein, dass da in eine Schülergruppe reingefahren wurde, offensichtlich, ja, und das ist auch gut, dass da, dass die Gründer nicht so ticken, wie ich es gerade skizziert habe, sondern da irgendwie, irgendwie sagen, pass auf.
Deswegen investierst du auch nur, ne,
und deswegen, baust dir die ganze, deswegen kriege ich Geld, dass ich auf keinen Fall selber was mache. Das ist für alle sicherer, sozusagen, ja, die Versicherungen in Deutschland haben wir zusammengelegt, haben gesagt, pass auf, wenn der Typ einfach nicht eingewechselt wird, dann ist das Spiel sicherer für alle.
Ja, ist okay.
Und da habe ich Zeit eben mit dem Gründungsteam verbracht, mir das Auto angeguckt, dumme Fragen gestellt. Du hast halt immer wieder das Problem, es gibt ja einige europäische Startups, die an autonomen Systemen forschen. Da gibt es immer die große Unterscheidung Public Road, Non-Public Road. Also du hattest so ein Fernride zum Beispiel, die gesagt haben, Inhalt eine Hafenanlage. Eben keine Public Road, damit eben auch keine STVO und die Zertifizierung ist auch eine andere. Bauen wir was, dann gibt es diese Kodiaks dieser Welt aus den USA, die jetzt so Minen-Trucks sozusagen autonom fahren lassen. Auch da, ne, hast du wenig Verkehr, ist ein Privatgelände, ist einfach die Regulierung einfacher und dann Public Road. Aber alle diese Systeme, inklusive der Firma, in die wir investiert haben, Wabi, die wollen eben 40 Tonner vollautonom in den USA fahren lassen. Die brauchen halt alle. Also Wabi, glaube ich, ist das kapitaleffizienteste Unternehmen im Autonomous Driving, was es derzeit gibt. Die werden aber trotzdem 300 bis 500 Millionen Dollar brauchen, bis der Truck autonom auf der Straße ist. Und damit sind die Faktor mindestens 10, wenn nicht 30, 50, je nachdem, mit wem man es vergleicht, effizienter, kapitaleffizienter als die anderen. Aber es ist immer noch 500 Millionen. Und es hat einen Grund. Du musst die Leute, die Algorithmik dahinter für die AI-Anwendungen etc., die Leute musst du bezahlen können und hiren können. Und du musst natürlich diese Modelle dann auch trainieren und die Sensorik kalibrieren und. Das kostet einfach sehr viel Geld. Und du musst rumfahren. Du kannst nicht alles nur simulieren. Am Ende musst du auch natürlich ein bisschen rumfahren. So, und da stellt sich halt als Investor schon auch immer wieder die Frage, und das muss man halt technisch jetzt verproben, wenn du nicht 500 Millionen hast und sagst, aber ich kann nächstes Jahr autonom fahren, wie kann das sein? How is that possible? Ja, Und das ist natürlich eine Frage, wenn du dann, also der Henrik von Fernride, schon oft mit dem geredet, ich finde das ein super Typ, den Kollegen, mit dem ich gestern gesprochen habe, dann hast du meinetwegen Motor AI hier aus Berlin, mit denen ich auch schon ein paar Mal gesprochen habe, wenn du denen natürlich sagst, how is that possible, dann kotzen die natürlich ab. Ich verstehe das auch, weil jeder Investor fragt dir die gleiche Sache und dann sagen, ja, aber weil wir haben andere Algorithmen, wir sind einfach besser und schneller. Und wir haben ja letztens drüber geredet.
Aber zeigt das die Praxis denn, dass es wirklich so ist oder nicht?
Die Praxis zeigt, dass du 500 Millionen brauchst oder eigentlich eine Milliarde. Das ist das, was die Praxis zeigt.
Ja, nicht nur das. Ne? Also wenn du dir Waymo anschaust, die brauchen 2 Milliarden pro Jahr für 15 Jahre mittlerweile schon. Ne?
Und jetzt haben die ganz andere Ansätze, kein AI, die Chips waren andere. Die mussten ihre eigenen Sensoren bauen. Da gab es früher, die haben halt LiDAR-Firmen dann gekauft oder selber gebaut, weil es keine LiDARs gab zu ordentlichen Preisen. Das ist schon irgendwie in dieser Welle 2.0 oder 3.0 anders geworden. Aber
wenn man jetzt in Kameras und Sensorik investieren würde, ne? Das wäre doch eine gute Idee.
Also Sensorik, kann man sich mal angucken. Gibt ja einige leider Firmen, die gelistet sind, über Spec dann. Ich glaube, der Leader of the Pack ist eine Firma, die heißt AEVA. Super Gründer. Wirklich ein super Gründer. Aber also man kann sich den Sharepreis mal angucken. Die sind jetzt wieder zurückgekommen, aber also das war mal ein mega gehyptes Thema vor 8 oder 10 Jahren. Und dann hat man halt gemerkt, dass dieses einfach die Kosten, die Preispunkte, die aufrufen, vermutlich nicht ausreichen, dass man das skaliert bekommt. Jetzt gibt es ein Hi-Sec oder sowas aus China, die sagen, sie können LiDAR dir draufsetzen, der kostet $300 und nicht mehr 1000, beziehungsweise nicht mehr 5000, je nachdem, was du für eine Art LiDAR halt haben willst. Das ist das, also es hat jetzt nicht so abgehoben, wie man das eigentlich wollte. Ja, okay. Kamera hingegen, ich sehe dich lachen. Ja, Kamera
ist ein super Thema, ist oder?
Wie super Thema. Kamera ist ein super Thema. Erzähle ich nächste Woche mehr. Dass der für alle, die uns jetzt nicht sehen, was 100% der Hörerschaft ist, der Michel hat gerade diebische Freude daran, dass er mich versucht, in den Infight zu ziehen, dass ich über unser Investment spreche, das nämlich im Kamerabereich liegt. Wunder, Wunder. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Michel,
ja, klar.
Wer anderen wir einen Grube gräbt, sag ich da nur.
Guck mal, dann bleiben wir in den USA. Kennst du noch die kleine Firma Via? Da haben wir uns mal drüber unterhalten, irgendwie vor 7, 8 Folgen.
Haben wir uns vor 2 Folgen unterhalten, mit dem IPO, meinst du?
Genau.
Ja. Schieß los.
Die haben den ja jetzt vollzogen, final letzte Woche, für eine halbe Milliarde, 489 Millionen US-Dollar. Und das scheint zu funktionieren. Und animiert andere Mobility-Startups mittlerweile auch an die Börse zu gehen. Also.
Die heißen Via Technology, ne?
Ja.
Genau, Via Technologies. Zur Erinnerung an alle Hörer dort draußen, die haben oder die bauen eine Software, die es eben ermöglicht, also Hauptkundenstamm, hast du ja richtig rausgestellt damals, sind sozusagen Gemeinden und Städte in den USA, die eben keinen guten Public Transport haben und die helfen dir, einen holistischen Public Transport zu organisieren. Also A, deine Schichtbetrieb und dein Fahrplan für deine Busse, aber auch die Integration mit E-Scootern und sonst irgendwas. Also sie haben mehrere Module und ich gucke da jetzt mal, das kann nicht sein, dass die nee, Via Technologies hat doch keine 40 Milliarden Market Cap. Nee.
Nein, 400 Millionen.
400 Millionen haben sie aufgenommen. Warte mal, jetzt möchtest du mal hier via IPO.
Market Cap müsste eine halbe Milliarde sein. 400 Millionen haben die nicht aufgenommen.
Valued at 3.5 Billion.
Und die so haben viel?
Ja, 3.5 Billion Valuation.
Okay.
Und... Und haben 490 Millionen geraced, sozusagen. Also haben sozusagen nochmal 10 Millionen Shares verkauft zu dem entsprechenden Preis. Dass sie 500 Millionen nochmal geraced haben. Jetzt überlege ich mir gerade, also wir haben ja schon drüber gesprochen. Ne? Also das ist ein sehr Consulting- und Customization-heavy Business-Modell, weil jede Gemeinde natürlich da bei der Einführung und so weiter große Hilfestellung braucht. Insofern ist auch die Gross-Profit-Marge, auf die man eben als Investor achtet, also der Rohertrag, also Umsatz oder der Sales minus der direkt zurechenbaren Kosten, die man für den Sales braucht. Serverkosten und solche Sachen, aber eben auch Implementierungs- und Consultingkosten. Da war die, wenn ich mich richtig erinnere, hatten die eine 40% Gross-Profit-Marge. Wenn ich das gerade richtig in Erinnerung habe, ich habe es nicht mehr genau vor Augen. Und das ist natürlich, ja, oder 50, 40 bis 50. Ja. Und nicht 80, wie man eigentlich bei einem Softwarefirma das erwarten würde. Jetzt, ganz großes Glückwunsch an das Team. Wirklich stark umgesetzt und eine 3,5 Milliarden Bewertung. Sicherlich für den einen oder anderen VC, der da schon lange drin war und das vielleicht gar nicht mehr so in den Büchern stehen hatte mit der Bewertung. Ein Geldsegen und Regen. Und auch in Deutschland gibt es 1, 2 ehemalige Employees, mit denen ich konferenziert habe, die sich über eine gute Bewertung freuen und hoffentlich da einen kleinen Cashout bekommen für diverse Hobbys, die sie haben. Zum Beispiel professionelles Fallschirmspringen ist eine davon. Lieben Gruß geht raus an sie. Ich hoffe, dass das Geld dafür genutzt wird, dass du noch mehr Fallschirmspringst in Zukunft. Also insofern echt cool.
Ich habe den Oren Shovel, heißt der. Das ist ein Israeli, einer der beiden Gründer von VIA. Den durfte ich in den USA ein paar Mal treffen. Ist ein ganz bescheidener, ganz toller Typ. Also man gönnt ihn wirklich, muss man sagen, weil es war ganz lange auch einfach die Frage, was deren Potenzial ist, ja. Und in welche Richtung das geht. Also da haben sie alle Leute Lügen gestraft. Es musste nur nach, also post-IPO, da nur was draus werden aus dem ganzen Ding. Ne? Da bin ich gespannt.
Ich will jetzt einmal nochmal kurz gucken. was sie, also sozusagen, wie das bewertet ist, ehrlich gesagt. Also bei 3,5 Milliarden Bewertung, was haben die denn die für Sales? Warte mal. First 6 months, 25, 200 Millionen Sales. Also sagen wir, sie machen 400 bis 450. Dann hatten wir schon mal, ne? Dann ist das 7 bis 8 Mal Sales, wenn ich das richtig sehe. Bei 40 Millionen Loss. Wachsen, glaube ich, wenn ich das in Erinnerung habe, knapp 30%, noch 25-30%. Also finde ich, bei der Gross-Profit-Marge finde ich das ehrlicherweise wirklich stark bepreist. Aber auch da, die haben Kunden, die wahrscheinlich nie wieder churnen, weil du dann ja, ein Leben lang da drin bleibst. Und dann ist die einzige Frage, wie gut schaffen sie es dann eigentlich, den Mehrwert, den sie bringen, dann auch nochmal in höheren Preisen sich widerspiegeln zu lassen. Das wird man über Zeit sehen. Aber ich finde das jetzt erstmal à la Bonheur. Der Markt ist also weit offen für IPOs und dann werden wir noch ein paar andere sehen, die vielleicht totgesagt wurden aus der Mobility. Das werden wir uns dann anschauen.
Gibt es in Deutschland irgendein Unternehmen, das gerade irgendwie kurz vor dem Börsengang ist? Hast du da irgendwas mitgekriegt?
Ich habe gelesen, meine ehemalige Firma SumUp angeblich kontempliert ein Listing und oder IPO in London bei einer Bewertung zwischen 10 und 15 Milliarden. Das hat, glaube ich, Reuters oder Bloomberg irgendwie geschrieben diese Woche. Ich habe natürlich sofort alle WhatsApp-Kanäle angeteasert. Ich kann jetzt nichts, also eine Person, die wirklich, also die Person, die es am allerbesten wissen müsste, von ganz SumUp, hat nur zurückgeschrieben, Michael, quote unquote, Michael, just remember, rumors are not bankable.
Ja, da ist was dran.
Und,
ja.
Und wer weiß, die Leute, die wissen, wen ich meine, man muss sie lieben dafür, denn das ist sozusagen, das ist ihre ganze Persönlichkeit in einem Satz wiedergespiegelt. Insofern saugut. Also ich das werde ich mir auf jeden Fall merken für den Rest meines Lebens, egal was Leute mir dann irgendwie versuchen aus der Nase zu ziehen, werde ich immer sagen, rumors are not bankable. Respekt. Also, das ist
genauso ist, wie das Spiel ist vorbei, wenn du unter der Dusche stehst, ja?
Ja, außer du bist Dortmund und spielst gegen Juventus. Da ist da läuft es dann noch so ein bisschen. Da passieren noch 8 Tore in der Zwischenzeit.
Oder Deutschland gegen Brasilien.
Oh mein Gott. Einmal kurz eine Wurst geholt, schon steht es 5-0. Und du denkst so, what the hell?
Oh, ein guter Tag. Ja. Ich hoffe, es hören keine Brasilianer zu hier. Das ist nur ein Hörer weniger.
Ich hoffe, es hören eine Menge Brasilianer zu. Das war, genau, also ich glaube, also SumUp wurde kolportiert. Ich überlege gerade.
Aus dem Mobility-Bereich.
Aus dem Mobility-Bereich. Wer hat denn da so viel
gemacht? Was mit Helsing? Sind die schon IPO-ready? Nein, ne?
Auf gar keinen Fall, würde ich sagen. Auf gar keinen Fall.
Die ganzen Boys so. Most valuable startups in Germany.
Nee, aber auch ein Quantum in Helsing. Flix wird immer wieder, glaube ich, genannt als Börsenkandidat, nicht wahr?
Ja.
Hoffentlich sagst du mir nicht, sie sind an der Börse. Das wäre hochnotpeinlich. Nee, sind sie nicht. Flix wird immer mal wieder genannt als Börsenkandidat. Und ich bin mir sehr sicher, dass dass zumindest mal die Vorbereitungen dafür auch auf Hochtouren laufen. Ne? Auf der Größe und der Flughöhe, die die sind, international bekannt. Einzige Frage ist, wo würden die floaten? Würde vermuten, dass sie das auch in den USA machen. Ich meine, die haben eine starke Präsenz, die haben da Greyhound gekauft. Wie viel Prozent des Umsatzes aus den USA kommt, kann ich jetzt gerade nicht abschätzen, aber so wie ich die Execution von denen aus der Ferne immer gesehen habe, bin ich mir sehr sicher, dass da André und Co. Da brennt die Hütte. Insofern könnte ich mir gut vorstellen, dass das Diskussionen sind, die letzten 12 Monate schon laufen, aber man hat jetzt nicht gehört, dass da eine Bank mandatiert wurde und so weiter. Ne? Also das
ja, die wollten vor ihrer Indien-Expansion wollten die an die Börse gehen. Das haben sie dann aber nicht gemacht, weil sie das Kapital für den indischen Markt bereithalten wollten.
Ja.
Die gehören aber, habe ich jetzt vor kurzem gehört, zu den aktivsten Business Angels in Deutschland.
Ja.
Die drei Flixer.
Ja. Die haben auch mit das ist Sender. Ich wollte gerade sagen, sie haben auch einen eigenen VC gegründet, das stimmt nicht. Mit Boom Ventures.
Doch, die haben einen eigenen, so wie so, aber wie, die so heißen, SB, wie so SB21. Das, genau. Weißt du, ist so eine, eigentlich so ein loser Zusammenschluss von von den, die heißt sogar Flix Invest oder irgendwie so.
Irgendwie so heißt das, ja. Die haben auch einen Investment Manager drauf oder einen Partner drauf. Also genau, die sind sehr aktiv. Also habe ich auch,
Seht ihr die bei den Startups, wenn ihr irgendwie?
Nee, bis jetzt
noch nicht. Weil ihr später investiert?
Ich weiß es nicht, oder vielleicht mache ich meinen Job nicht gut genug, aber sie haben noch nicht runtergewunken von irgendwo. Das heißt irgendwie Flix Founders Capital oder irgendwie sowas heißt das, stimmt schon. Das heißt irgendwie, warte mal. Auf jeden Fall sehr,
warte mal. Gibt es für dich einen Benchmark in Deutschland, was VCs angeht, wo du sagst, genau so in die Richtung möchte ich auch gerne gehen? Also was ich, die Bekannten, so Cherry oder
so möchte ich auch mal sein, wenn ich groß werde, sozusagen.
Project A oder was weiß ich. Ja, zweiten Fonds, sag ich mal.
Ich sag das ja immer, immer gerne. Also ich glaube, ich bin einfach von außen betrachtet echt ein großer Fan von Project A. Angefangen mit dem Anton und dem Uwe und dem Florian vorne dran. Aber auch die neuen Partner, der Philipp und der Jack und so weiter. Also wirklich da sehr freundschaftlich verbunden und finde das wirklich super gut, was die machen. Also ich glaube, wenn man da so ein bisschen verfolgt, wie die Strategie auch angepasst haben, also Generalistenfonds, aber innerhalb dann haben sie sich Themen genommen, also einmal Fintech, einmal Logistik und Transport und jetzt einen großen Defense-Anteil und ich glaube, wenn ich nicht richtig sehe, Healthcare oder es gibt noch einen Teil, aber sozusagen haben sie es natürlich trotzdem spezialisiert innerhalb des Teams und dann das Project Age Studio, wo jetzt schon echt einige gute Sachen rausgeputzelt sind, also zumindest jetzt mal mit wahnsinnigen Follow-on-Investments von absoluten Top-Tier-Investoren, finde ich Project A schon wirklich sehr gut. Also sie haben back to the roots so ein bisschen, ne? Haben wieder angefangen zu inkubieren, ohne so einen richtigen Inkubator zu haben, sondern sie haben einfach nur gesagt, hey, wir stellen euch den Raum zur Verfügung, wenn es gute Gründer sind und es wäre super, wenn ihr uns quasi in der ersten Runde mit reinnehmt. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Deal. Und den Rest, Sparringspartner und so weiter, helfen wir euch damit. Das finde ich schon sehr, sehr gut. Ich glaube, in Deutschland kommt man nicht drum herum, wirklich zu sagen, also einer der Fonds, die es von Stunde 1 eigentlich geschafft haben, auf Weltniveau mit zu investieren und auch von der Performance ist Point 9. Mhm. Also, if I could be one fund, I would be Point 9. Muss man einfach sagen, sehr kleines Team immer gewesen und irgendwie jetzt wahnsinnig viele Unicorns investiert. Also nur B2B SaaS, ne? Von Anfang an eigentlich gesagt, wir wollen nur B2B Software machen, aber das eben schon vor 10, 12 Jahren und nicht erst seit 8 Jahren oder 6 Jahren. Und da Pre-Seed, also von Zendesk über, weiß der Herrgott, also wirklich alles mögliche, wahnsinnig Category-Defining Firmen rausgepickt, Pre-Seed. Und dann eben Fonds gehabt, die, ich war nie LP, aber die sind gelaufen 10, 20, 30 Mal Geld. So, 30 Mal, also sozusagen, du bist ein Top 1% Fonds, jetzt will ich nicht lügen. Ich glaube, wenn du 5 Mal Geld machst, bist du mit Sicherheit beim Top 1% Fonds. Also wirklich realisiertes Geld.
Ja.
Ich glaube ja. Also da bist du zumindest, oder Top 3% in jedem Fall und dann Top
1%. Ich dachte, Benchmark wäre immer so 10x.
Ja, ich glaube, dass also zwischen Marketing und das, was wirklich dann realisiert ausgezahlt wurde, gibt es nochmal ein Gap.
Ja.
Ja? Also ich glaube Point 9. Ich kenne die wirklich nicht. Ich habe da auch keine Aktien drin. Ich weiß auch gar nicht, ob die mit mir reden würden, aber jetzt lobe ich sie nochmal öffentlich. Finde ich schon gut, weil, warum finde ich sie so gut? Kleines Team, ganz starke These und irgendwie hatten die halt eine World Map im Kopf, wo die genau wussten, wo sie das Startup hin verorten können und warum das in diesem Software-Ökosystem, was es letztlich ist, warum das fehlt und warum die wertvoll sind und was die für ein Problem lösen. Und das muss ich sagen, dann bist du wirklich richtiger Venture Capital Investor, wenn du sozusagen deine Worldmap hast und sagst, da passt das rein und deswegen unterstütze ich dich. So scheint es mir von außen zu sein. Natürlich ist ein bisschen Glück dabei, aber bei so einer Performance glaube ich, dass es nicht Glück ist. Und das finde ich schon wirklich tief beeindruckend. Also finde ich schon gut, wenn man das für die Mobilität genauso umsetzen könnte an unserem Ende. Aber da gehört ein bisschen Erfahrung zu und ein bisschen Zeit und ich glaube, da wollen wir uns halt hinrobben. So.
Okay, geil.
Das ist so die.
Ist das eine Strategie, sich an so Lighthouse-Fonds einfach dran zu hängen und einfach versuchen, in alles zu co-investieren, was die machen, oder macht man das nicht?
Das ist eine interessante Frage. Ich habe eigentlich schon. Also ich glaube, es gibt ja so eine natürliche Verwertungskette. Ja? Also du hast Pre-Seed-Fonds und Seed-Fonds und dann hast du Series A und dann irgendwann hast du so wie NGP Capital oder seid die Nokia Growth Partners und so weiter, ja, die sagen, ey, wir machen erst ab 20, 30 Millionen Invest mit. Also wirklich Growth und dann Series B und dann muss aber auch schon 5 oder 10 Millionen Umsatz da sein und so weiter, ja. Und ich glaube, dass es da im Bereich von uns und auch Mobilität gibt es genug Funds, die wirklich Pre-Seed ganz early reingehen mit kleinen Tickets. Und da werden naturgemäß, werden wir, wenn wir Series A machen wollen, der Nächste, der mit investieren kann, weil wir hoffentlich den Markt auch genauso gut verstehen und auch dem Startup helfen können. Aber da Blanco jetzt immer, also die Idee wäre ja gewesen zu sagen, hey, wir reservieren mal so ein bisschen Geld und immer wenn Fund X investiert, legen wir ein kleines, ja, Ticket mit dazu. Wir vertrauen einfach deren Selection Criteria. Wir haben dann noch einen Call. Du musst trotzdem die Diligence machen. Also du musst trotzdem mit denen reden, das Modell angucken. Aber du machst das viel schlanker und investierst. Das hat sich, das haben wir ein, zweimal andiskutiert hier intern. Das hat sich dann nicht durchgesetzt. Also gibt es Gründe für. Aber ich finde die Hypothese.
Aber sag mal einen, weil für den ersten Fonds, den als quasi, es ist ja am Ende des Tages das wie so ein gespiegelter ETF, ja?
Ja.
Du investierst quasi in den höchst performenden, genau, Leitindex und zwar kleinere Ticket, aber hast dann natürlich einen Track Record auf deinem Fonds 1, der vergleichbar ist mit diesen High-Performance-Fonds.
Ja, ich sehe es genauso, aber am Ende muss man sich sagen, guckst du dir an, mit wem du da alles am Tisch sitzt, das ist das direkte Team, aber auch irgendwie die DCP-Plattform und unsere Geldgeber etc. Und ich glaube, dass ein Gegenargument ist, wir wollen schon wirklich sehr genau verstehen, wie gut ist der Markt und wie gut ist das Team und wie gut ist eigentlich die Lösung. Anders gesagt, ich weiß nicht, ob wir den Stomach haben, Pre-Seed-Sachen zu machen. Nach dem Motto, da musst du halt damit leben, dass eben auch mal die Hälfte oder sonst was einfach morgen weg ist, weil es war zwar eine gute Idee, ist aber technisch nicht umsetzbar. Du kannst also aber nicht mit der Schablone rangehen. Ich will sicher sein, dass es technisch umsetzbar ist. Dann wirst du dich immer verhakeln und auch immer irgendwie darüber lamentieren, warum man das jetzt gemacht hat oder nicht gemacht hat. Da muss man sich treu bleiben als Team und als Gesamtstrategie und sagen, hey, vielleicht ist das nicht unser Setup, weil wir gar nicht diese Art von Risiko erstmal mit dem Kapital im ersten Fonds eingehen wollen. So. Das Zweite ist, rein strategischer Natur. Also du willst natürlich noch einen weiteren Fonds auflegen. Wenn du da aber sagst, im Fundraising, ach, übrigens unsere Strategie ist, wir lassen andere die Arbeit machen und dann...
Das sagst du natürlich nicht, aber du sagst dann...
Nee, aber du weißt, was ich sagen will. Ja, ne? Aber das ist so, also ja, wir reden ja hier und sind ja nur unter uns. Das ist zumindest mal ein, ja, Argument, was fällt, dass du sagst, pass auf, da müssen wir schon auch aufpassen und ich bin auch immer dagegen, dass man, also ich habe nichts gegen Marketing, aber wenn du auf den Kopf zugefragt wirst, musst du natürlich auch irgendwie Antwort geben. Und wenn jemand bei dir 10 Millionen investieren will, wird er dich genau fragen, wie bist du denn zu diesen ganzen Deals gekommen? Und dann musst du sagen, ja, haben wir quasi einen Carry-Trade gemacht. Immer wenn die investiert haben, haben wir auch investiert. Ich finde das, ist vielleicht naiv, bin noch nicht lange in der Branche, ich fände das jetzt gar nicht so arg schlimm, aber in der Diskussion selber habe ich zumindest, da fand ich das ein stichhaltiges Argument. Und dann muss man auch der Erfahrung von anderen Leuten glauben, dass sie sagen, pass auf, das ist dann schwierig im Fundraising, das kommt nicht so gut an und das will man sich nicht verbauen jetzt als allererstes. Genau.
Du kannst ja auch ein Mischfonds sein, ne? Wo du sagst irgendwie, ich investiere in alles, in das Point 9 investiert, dann Project A, von mir aus noch zwei, drei andere und mach aber die kleineren Tickets mit meinen 125 Millionen, sage ich mal, kann ich dann schön streuen und habe dann hinterher einen 100% de-risked Fonds, der im Zweifelsfall richtig gut performen kann.
Du,
ja,
du kannst halt sicher sein, für einen Spezialistenfonds, wie wir es sind, ist natürlich Coverage total wichtig. Also wir müssen alles sehen. Es kann nicht passieren, dass aus Europa, ich sag jetzt mal, ein Wave oder ein Uber kommt und wir gucken uns in der Series B hier alle an bei InCharge und sagen, oh, das war nicht so gut gelaufen, dass sozusagen das eine Unicorn, was halt im Jahr einmal entsteht, also über Zeit, also rückblickend, das war das Unicorn, was aus dieser Kohorte entstanden ist, dass wir das nicht gesehen haben, geschweige denn, dass wir nicht investiert haben. Das würde man damit, glaube ich, schon de-risken. Du hättest schon einen Platz am Tisch. Du würdest natürlich auch das Team und den Markt, verstehst du einfach besser, wenn du einfach schon mal investiert bist. Und das kann man ja, wir reden ja über Tickets von, ich sage jetzt mal, zwischen 100 und 250.000 Euro. Wenn wir Pre-Seed reden etc., das sind ja oft Runden, die sind vielleicht 1 Million, 1,5 Millionen groß. Da ist auch nicht viel Platz, weil die großen Pre-Seed-Funds, die brauchen eine gewisse Ownership. Aber das brauchst du ja gar nicht. Du kannst ja dann sagen, ich brauche nur 3% und ich kriege einen super Prorata oder irgendwas. Also ich darf in der nächsten Runde, wenn ich ein gutes Angebot vorlege, auch nochmal signifikant Shares nachkaufen zu irgendwelchen Konditionen. Naja, haben wir dann nicht gemacht. oder haben wir noch nicht gemacht. Also ich glaube, wir, so dieses Fund of Fund, also in andere Fonds investieren und oder mit anderen Fonds co-investieren, ist jetzt nicht vom Tisch. Wir sind jetzt ein Jahr alt, anderthalb, nicht gar 15 Monate. Es war jetzt auch nicht so, dass man sagen, wir müssen es jetzt heute übers Knie brechen. Das ist eine Überlegung, die wir hatten. Die haben wir hinten angestellt und wollten erstmal eigene Deals machen und gucken, wie das läuft. Und ich finde das auch, das ist das dritte Argument, das ist legitim. Lass dich mal nicht so schnell ablenken, sondern beackere den Markt erstmal selber. Guck mal, wie deine Coverage ist. Also kennen wir, also wenn irgendwo eine Info, ne, nach dem Motto XY hat geraced, haben wir die gesehen, haben wir mit denen gesprochen, haben wir einen Grund, warum wir abgesagt haben. Und da musst du bei 90% liegen, 95% liegen. Und da sind wir, dank meiner zwei Kollegen, vor allen Dingen dem Sebastian und dem, vor allen Dingen dem Robin, mega gut, glaube ich. Echt gut unterwegs. Das weißt du aber auch erst nach 5 Jahren, leider. Das, was du nicht weißt, muss man auch zugeben. Das, was du nicht weißt, weißt du nicht. Kann sein, dass eine Riesenrunde auf einmal in 2 Jahren kommt und denkst du, holy Macaroni, wie konnte ich das nicht wissen? Aber bis jetzt ist es zumindest noch nicht passiert. Und das ist ja schon mal erstmal ganz okay. Genau. Aber ich sehe das wie du. Da muss es verschiedene Strategien gehen. Ich glaube, wir werden dann doch noch mal mehr in die USA gehen und dort gucken. Also den Deal, den wir jetzt announcen werden, der fällt aus einer Universität raus. Da gibt es noch 3 andere Universitäten, die irgendwie in relevanten Bereichen forschen und Sachen machen. Das Klima ist dort ganz anders. Also die Universitäten, die fördern das ja massiv, dass dort ausgegründet wird. Die Verträge sind bekannt, also die Lizenz oder die IP-Verträge mit den Universitäten, das ist clean, ja, du kriegst dann halt, die kriegen irgendwie ein bisschen Equity, die kriegen eine Sales-Beteiligung oder Commission über eine gewisse Zeit, aber das ist voll transparent und jeder kennt das, du kannst die Firma auch dann verkaufen immer noch und so weiter, ein bisschen anders als das hier in Deutschland ist und ich glaube, da werden wir uns nochmal ein bisschen anklemmen und dann, ich bin jetzt im November wahrscheinlich dann 2 Wochen in den USA Ich nehme dich mit.
Kalifornien, oder?
Ja. Ehrlicherweise Kinderlandverschickung. Ich reise erstmal dem Alexei hinterher. Ich habe nämlich jetzt rausgefunden, in der Woche habe ich meine Kinder. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich das gut verhackstücken kann. Und dann ist der schon in den USA und dann werde ich ihn irgendwo aufspüren und dann packe ich ihn ein. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, auch also off the beaten track, ich will auf jeden Fall nach Atlanta. Denn da ist May Mobility, da ist Waymo, da ist Zoox, wenn ich das richtig sehe. Also alles autonom fahrende Robotaxis.
Atlanta ist super.
Ja, dann muss ich irgendwo nach Texas. Da fährt der Wabi-Truck hin und her und auch der Aurora-Truck. Würde ich schon auch, macht ja mal Sinn, wenn man da Geld investiert, dass man vielleicht auch mal das eigentliche Produkt gesehen. Ja, man lacht jetzt so, aber das habe ich halt nicht gesehen. Kannst du auch nicht lügen. Dann fahre ich in jedem Fall, also Boston, New York will ich eigentlich machen. Also Boston natürlich MIT und da haben wir irgendwie Freunde, die wir auch mal treffen, auch befreundete Fonds, die wir treffen können. New York waren wir noch gar nicht. Glaube ich, gibt es auch Fonds, die relevant sind. So, also dann Valley, Texas, Atlanta, Boston, New York. Ja, dann ist die Woche rum.
Machst du das eine oder andere Red Eye, machst du da.
Ja, ich bin ja schmerzfrei, also mir ist das scheißegal. Da ziehe ich durch. Das hilft da.
Mir hat gestern ein Kumpel aus oben Seattle angerufen, hat gesagt, der neue heiße Scheiß in den USA ist autonom fahrende Züge. Warum? Hat er mir ganz, ganz interessant hergeleitet. Und zwar, die Zugstrecken in den USA, also die Gleise, sind in der Länge 3-mal so viel wie die Highways. Also es gibt 3-mal mehr Miles oder Kilometer Zugstrecken
als Highways. Der meiste Güterverkehr passiert auf Zug, ne? Und alle profitabel.
Ja, aber nur 7% der Waren in den USA werden über Zug verschifft. Der Rest ist auf Highways. Guck nochmal nach, aber das ist die Zahl, die er mir gegeben hat. 7% der Waren in den USA werden über Trucks verladen. Warum? Weil die Feinverteilung einfach nicht stattfinden kann für die Züge. Die Züge lohnen sich erst, wenn die irgendwie 2-3 Kilometer lang sind. Dann werden die erst auf die Gleise geschickt. Und Wagon, nennen sie das dann, schafft ungefähr 4 so Hochseekontainer, kannst du da drauf laden, so von den Dimensionen. Also 3 bis 4-mal so viel wie auf einem normalen Truck, der über die Straße fährt. Und durch diese Automatisierung der Transportsysteme am Ende des Tages der Zugloks entsteht jetzt die Möglichkeit, dass du höher frequent kürzere Züge auf die Gleise schicken kannst. Und dadurch wird der Zugschienen oder der Zuggüterverkehr wird wettbewerbsfähiger. Und das ist eine Sache, die in seinen Augen noch vollkommen unerschlossen ist. Und da findet jetzt gerade eine Riesenwelle statt, was Investments angeht. Das fand ich sehr interessant.
Super interessant. Also in Europa haben wir eine Firma, die heißt Future Rail. Die versucht das Gleiche in Europa. Sehr, sehr guter technischer Gründer, der lange autonome Systeme, lass mich nicht lügen, ich glaube bei Audi und danach noch irgendwo anders gebaut hat. Das ist total interessant, der Markt. Also, und man würde ja auch meinen, dass man eine Menge Probleme, die man auf der Straße hat, auf der Schiene nicht hat. Denn tada, die Schienen, die sind immer, ne, die sind da. Man hat relativ wenig Gegenverkehr, hoffentlich. Und solche Themen, also das müsste eigentlich technologisch gut zu lösen sein. Man muss halt natürlich redundant schaffen in den Sicherheitssystemen und Bremsen und sonst irgendwas. Aber irgendwie hört sich das danach an, dass das relevant ist. Eine Sache, die man bedenken muss, ist, beim Truck ist der Fahrer wahnsinnig teuer versus das, was du dort transportierst. Bei einem langen Güterzug sind ein, zwei Leute vorne drin, macht überhaupt keinen Unterschied. Also auch in Deutschland.
Ja, genau,
der ICE Hamburg-München hat die Deutsche Bahn relativ wenig sozusagen Incentive, das autonom zu fahren, weil das ist sozusagen die Kostenersparnis auf einen Kilometer ist marginal. Das ist gar nicht nachzuweisen.
Ja, und der fährt jede Stunde und ist ausgelastet
so
und
ist
so weiter.
So ist klar. Die Use Cases, die oft sind, sind das Rangieren in den Bahnhöfen sozusagen. Wohl gerade für Güterverkehr, der öffentliche Nahverkehr, weil die ganzen Straßenbahnen und sonst was, da ist ein anderer Case. Da kostet der Fahrer relativ gesehen wahnsinnig viel. Die sind nicht ausgelastet und so weiter. Da sind wir wieder bei dem Lieblingsthema ÖPNV. Das heißt, in den USA müsste man sich den Case eben nochmal genau angucken. Also über die Zeit, also Bosch hat da lange dran geforscht und haben immer noch ein Team, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, noch irgendein anderer Tier One.
Alstom.
Alstom, Entschuldigung. Selbstverständlich, als größter Zughersteller, zumindest in Europa, haben irgendwie daran geforscht. Aber alles jetzt nicht mit letzter Konsequenz, wenn ich das richtig sehe. Ich bin gespannt, wie sich der Markt da entwickelt. Also rein logisch macht das Sinn. Rein ökonomisch müsste man das nochmal durchdringen. Aber am Ende, also werden in 10 Jahren Züge autonom fahren? 100%. Ist das deswegen ein Venture-Business? Also ist das deswegen was, wo du sagst, du nimmst jetzt ein Startup und da tust du Geld rein und du hast da irgendwie, kriegst 10 oder 20 Mal dein Geld zurück? I do not know. Da bin ich mir nicht ganz sicher, weil der Markt nicht riesig ist.
In Europa, Deutschland, Frankreich, nein. In UK ist wieder ein ganz anderes Thema, weil da der ganze Schienenverkehr privatisiert ist. Das heißt, da wirst du durch Kosteneinsparungen, Effizienzsteigerung, wirst du einen Wettbewerbsvorteil schaffen. Die Schienen müssen jedem zur Verfügung gestellt werden. Das sorgt halt dafür, dass die Tickets in Großbritannien, also die Zugtickets für Passagiere, einfach mal teilweise 10-mal teurer sind als Flugtickets. sorgt aber auch dafür, dass der Markt jedem theoretisch zur Verfügung steht. Ja, also die Gleise sind am Ende sind Infrastruktur, die genutzt werden kann von jedem, der das möchte. Das heißt, im britischen Markt in Europa sehe ich sehr viel Potenzial, genauso übrigens wie in den USA, wo große Teile der Bahnstrecken auch privatisiert sind, beziehungsweise des Güterverkehrs auch privatisiert sind.
Und tada, profitabel alle, ne? Nur mal so, die sind gelistet, kann man nachgucken. Also dieses Ding, man kriegt das hier nicht profitabel hin, das wird in den USA schon anders gezeigt. Das fand ich eine ganz interessante...
Habt ihr euch Future Rail angeguckt?
Ja. Okay. Haben uns angeguckt. Und haben dann, glaube ich, erstmal gesagt, wir warten dann nochmal ab, aber auch aus den genannten Gründen.
Ich finde es voll spannend.
Vor allen Dingen auch
selbst nutzt, dass du halt weniger Trucks auf der Straße hast.
Inhaltlich finde ich es total spannend. Ja. Ja. Also sozusagen, ich glaube, meine so die Anführungsstrichen, das, wo ich so ein bisschen Bedenken hatte, habe ich gerade geteilt, wofür man das braucht. Es gab auch noch, also wenn man weitergeht, würde ich sagen, eine Alstom verkauft dir den Zug. Jetzt muss man sich mal die Vertragsgewerke angucken. Also du lieferst einen Zug. Wie bei allen diesen Sachen ist nicht der Kosten des Zuges das Relevante, sondern die Maintenance, die man dazu mitverkauft.
Ja.
So, und dann muss man sich jetzt mal fragen, der Kunde ist die Stadt, der hat einen Vertrag über 10 Jahre über Maintenance mit Alstom. Jetzt musst du aber deine Sensorik dort drauf bauen. Wer baut die drauf? Ja, also macht das einer für dich auf dem bestehenden Zug, weil du hast jetzt nicht so viel Whitespace. Also es gibt ja Straßenbahnen, die gerade fahren. Das heißt, du musst eigentlich nachrüsten auf Existierende. Und da wirst du das Problem haben, wer übernimmt dann das Risiko, wer übernimmt die Haftung dafür, dass das richtig gemacht wurde. Und so, dass du eine auskömmliche Marge dann noch hast. Weil du hast dann, als du meiner Ansicht nach immer noch dazwischen. und das war mir nicht 100% klar, aber es ist jetzt gar nicht gesagt, dass das nicht funktionieren kann. Also es war einfach nur ein paar Punkte, wo ich mich schwer getan habe jetzt erstmal auf den ersten Wurf. Also das ist wirklich ein sehr guter Grund, ne? Und ich glaube,
kannst du ja mal fragen, ob er in die USA geht. Dann.
Haben wir ehrlicherweise, jetzt muss ich mal nachdenken, haben wir glaube ich so gemacht, aber jetzt muss ich aufpassen. Also das eine ist, was ich dir erzählen kann, das andere ist, was wir Due Diligence machen. Das weiß ich jetzt nicht, ob er das on air mit zehntausenden Hörern teilen will, möchte, die wir haben.
Ich habe noch ein spannendes, für mich zumindest spannendes Thema mitgebracht. Es war das Thema, wenn ich jetzt die Bild-Zeitung wäre, würde ich es nennen, Ausverkauf bei Volkswagen.
Und 20% auf alles? Ja. Außer Tiernahrung.
Genau, so ungefähr. Volkswagen hat announced, dass sie alles, was nicht Kerngeschäft ist, verkaufen. Oder zumindest Investoren. Sie nennen das Investoren suchen, aber zwischen den Zeilen heißt es, dass sie nicht profitable Geschäftsbereiche oder Geschäftsbereiche, die überproportionalen Investment brauchen, abstoßen wollen bzw. verkaufen wollen. Da gehören Sachen zu wie PowerCo, das ist die Batteriesparte vom Volkswagen-Konzern, die vor 3-4 Jahren aus dem Nichts aus dem Boden gestanzt wurde. Da merken sie jetzt, dass da nochmal ein paar Milliarden reinfließen müssen, bevor das profitabel ist. Das steht zum Verkauf bzw. für einen Investmentbereich. Dann hatten wir letzte Woche auch gesprochen zu Moya. Moya als autonomfahrender Service innerhalb oder von VW, vor allem in Hannover und Hamburg, steht zum Verkauf. Das ist für mich offen gesagt eine Überraschung, ist aber auch erklärbar dadurch, dass die ganzen autonom fahrenden Systeme mittlerweile in einem Joint Venture zwischen Bosch und Volkswagen liegen. Das heißt, die Technologie wird von Volkswagen alleine nicht mehr vorangetrieben. Dann MHP als Beratungsunternehmen, ehemals ausgebrochen aus der Porsche heraus, suchen schon länger einen neuen Owner. Dann die Audi-Tochter Ital Design, die machen also vor allen Dingen Interior-Exterior-Design von den Fahrzeugen.
Hätte die die nicht kaufen können mit Icon Inca?
Ein kleiner Mittelständler. Die Ital Design, die haben einen Kunden, das Audi, die machen wahrscheinlich 50 bis 100 Millionen Euro Umsatz und das wollen die auch locker sehen, wahrscheinlich im Kaufpreis. Da kannst du ein Buy-and-Build-Case draus machen. Also würde Inca jetzt zum Verkauf stehen, dann könnte man mit dem Private Equity Investor sprechen und fragen, ob das nicht eine gute Idee wäre, auch Ital Design mit in den Kauf einzunehmen.
Ah, macht Sinn. Ja. Okay, aber gut. Das ist natürlich alles Zukunftsmusik, das weiß man nicht. Okay.
Genau. Und dann hast du noch eine VW-Tochter, die Everlands heißen die. Die machen für Trucks, machen die Plattformen. Die soll auch veräußert werden. Das ist ganz interessant. Und das alles vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt, dass Audi als VW-Marke gesagt hat, sie möchten jetzt als einzige Premium oder deutsche Premium-Marke neben Mercedes und BMW jetzt auch ein Werk in den USA bauen. Und siehe da, wer baut zufälligerweise jetzt gerade ein Werk in Georgia in den USA
Milliarden? Ich weiß, was, Herr Lehrer, darf ich sagen?
Ja, hau rein.
Rivian.
Ja, hey, 100 Punkte. Ja. Und das macht immer, also mir macht sehr viel Spaß, diese Dots zu connecten, weil welch Wunder, Audi möchte in den nächsten 3 Jahren 200.000 Fahrzeuge in den USA bauen, die dort auch verkauft werden. Rivian hatte angekündigt, dass sie ebenfalls 200.000 Fahrzeuge im Jahr in den USA bauen und verkaufen möchten. Und die Fabrik in den USA, die gebaut wird, kann wie viele Fahrzeuge herstellen? Willst du nochmal raten?
Also ich würde jetzt mal sagen 200.000.
Nee, 400.000,
Entschuldigung. 200.000 bis 400.000.
Also so. Genau. Sie können quasi sowohl den Rivian als auch den Volkswagen bzw. Audi-Bedarf können sie abdecken. Abschließend noch, was der Wink mit dem Zaunfall ist, dass die neue Audi-Generation, die jetzt auf einer neuen Plattform gebaut werden soll, auf der Rivian-Infrastruktur gebaut werden soll und quasi Pionierarbeit für den Volkswagen-Konzern leisten soll, um dann das auf andere Marken auch auszudehnen.
So.
So schließt sich der Kreis.
Das war eine lange Liste. Jetzt fragt sich der geneigte Hörer, was bleibt denn dann noch übrig von Volkswagen?
Ja, die bauen, die machen die Endfertigung der Fahrzeuge nach wie vor in Deutschland, also im Stammwerk in Wolfsburg. Dann hast du für VW-Marke hast du noch in Leipzig hast du noch Produktionsfläche. Dann hast du noch die ganzen Porsche-Standorte, Audi-Standorte, Ingolstadt etc. Aber die Wertschöpfung, also quasi die transformative Wertschöpfung, würde ich es nennen. Und alle die ganzen Technologien, die jetzt von Elektrobatterien, Antriebsstränge, Digitalisierung, Plattformen etc. Für die nächste Generation Fahrzeuge genutzt wird, innerhalb des VW-Konzerns, kommt aus Joint Ventures oder von externen Zulieferern. Das ist auf der einen Seite ein gutes Zeichen für Zulieferer, weil dadurch haben sie nach wie vor eine Daseinsberechtigung, ist aber ein schlechtes Zeichen für die Wertschöpfung innerhalb des Volkswagen-Konzerns. Zumindest für die nächsten 7 bis 10 Jahre ist die Weiche gestellt dafür, dass das ganze R&D nicht mehr aus Deutschland kommt und nicht mehr von Volkswagen kommt, sondern extern zugekauft wird. Das heißt, Volkswagen wird, um gleiche Margen halten zu können, wahnsinnig gut im Vertrieb und im Marketing sein müssen und hinten raus auch im Aftermarket, um die Margenziele zu erreichen, die sie sich selber gesetzt haben.
Hast du das Gefühl, wenn man das rausgibt, in Anführungsstrichen, dass das eigentlich für Startups belebend wirken kann und dass wir mehr Akquisitionen und so weiter sehen können, weil die Player da draußen dann vielleicht auch deutlich agiler eben auf neue Software oder Sensorik oder so weiter reagieren können und sie eben kaufen, integrieren und dann das an wiederum an VW liefern, anstatt, weil VW selber und alle OEMs selber haben sich ja damit eher schwer getan. Und das war angefangen mit sozusagen, du kriegst bis zum POC und vom POC in die Serie zu kommen und. Könnte sich das dadurch beschleunigen? Oder sagst du, am Ende laufen alle Fäden zusammen in Rom oder in Wolfsburg oder in Stuttgart oder wo auch immer und das Bottleneck ändert sich nicht. Es wird nur mehr ausgelagert.
Die Frage ist immer, wo in der Wertschöpfungskette du das Risiko eingehen möchtest, dir ein Inventory aufzubauen. Also wo in der Wertschöpfungskette möchtest du die Marge gegen Risiko traden? Das ist die einzige Frage, die in der Automobilproduktion eine Rolle spielt. Heißt mit anderen Worten, wird VW in den nächsten Jahren bereit sein, zugunsten von höheren Margen sich selber ein Inventory, also selber die Hardware zu entwickeln und aufzubauen und zu lagern, um sie dann zu verbauen und zu verkaufen? Das glaube ich nicht. Mit anderen Worten, für die Automobilzulieferer, also ein Conti, ein Bosch, ein Siemens, ein ZF, aber auch internationale Zulieferer, für die wird der Startup-Markt sehr, sehr spannend sein. Also wenn ihr da zum Beispiel mit InCharge in Hardware-Unternehmen investiert, die irgendeine Technologie haben, die hervorsticht und skalierbar ist, ohne großartiges Investment und applizierbar ist auf bestehenden Systemarchitekturen, dann wird das sehr, sehr gut funktionieren, in meinen Augen, diese Startups und auch die Technologie zu verkaufen. Das sehe ich schon so. Die OEMs, also Audi oder auch Volkswagen als Gruppe, Konzern, aber auch andere, Mercedes, BMW, Stellantis und wie sie alle heißen, die sind gerade eher am Konsolidieren und Reduzieren. Mein ehemaliger Arbeitgeber Stellantis wird jetzt zum Beispiel die Marke DS, das ist so eine Premium-Marke, die ehemals rausgesponnen wurde aus Citroën, werden sie jetzt einstampfen. Einfach weil die Verkaufszahlen, letztes Jahr waren irgendwie 17.000 Fahrzeuge, unter 0,1% Marktanteil, das wird einfach, macht für die keinen Sinn mehr, das Ganze. Aber sorgt auch dafür, dass man halt schneller innovieren, iterieren und neue Systeme, neue Plattformen und neue Fahrzeuge in den Markt bringen kann. Von daher ist das für mich eine Entwicklung, die positiv ist. Das ist so. Der einzige, und deswegen wird ja von allen jetzt gerade das Aus vom Verbrenner ausgefordert ist, sollte die Europäische Union am sogenannten Verbrenner aus bis 2035 festhalten, würden ein Großteil der Verbrennertechnologie halt ins Ausland wandern, also aus Deutschland raus und oder aus Europa raus, zum Beispiel in Märkte, wo es dieses Verbrenner aus nicht gibt und dadurch würde halt ein Großteil der IP, die gerade noch in Europa liegt, abwandern. Das ist der einzige Nachteil davon. Jetzt kann man natürlich auch sagen, wofür braucht man Verbrennungsmotoren noch in 20 Jahren oder in 15 Jahren oder in 10 Jahren, aber das sei mal dahingestellt. Das sozusagen als Information am Rande hier, die mich diese Woche so ein bisschen umgetrieben hat, muss ich sagen, weil das schon also man sieht das bei vielen Konzernen jetzt gerade, dass sie alles, was nicht Kerngeschäft ist, einfach abstoßen. Ich hoffe, das wird den PE-Markt ankurbeln in Europa.
Ja, das in jedem Fall. Der PE-Markt, also sozusagen diese Zulieferer und auch die Fabriken und also denke, dass wir da was sehen werden und vielleicht auch Verkrustung aufbrechen aus der Not heraus und dass wir dann eben, ich sag jetzt mal, deutlich höhere Automatisierung, AI und so weiter eigentlich auf die industrielle Basis loslassen, die wir in Deutschland haben. Also sozusagen, es gibt nicht wenige Investoren, also namhafte, ja, neben mir, nein, aber namhafte Investoren, die halt sagen, also eigentlich Physical AI, also da, wo es wirklich zählt, nicht ein Chatbot, der dir sagt, das T-Shirt in Größe L passt dir besser, toller Use Case, sondern wirklich in Fabriken, in Produktionsprozessen, wo die physische Welt bewegt wird, dass da Deutschland eigentlich mit Nummer eins ist auf der Welt, sozusagen davon einen Benefit zu haben und dies aber auch machen müssen. Wir müssen es machen. Unsere Lohnkosten sind viel zu hoch. Wenn wir nicht anfangen, diese Welle wirklich massiv zu reiten, werden wir eine fortschreitende Deindustrialisierung hier sehen. Und wer denkt, das ist so, das sind so Märchen, der kann ja mal nach UK gucken, heute und vor 30 Jahren. Also das macht schon, oder auch die USA, heute und vor 30 oder 40 Jahren. Was damit passiert, wenn man nicht wettbewerbsfähig ist und die Fabriken und die Jobs eben abwandern. Und ich glaube, das ist uns allen nicht klar. Und deswegen Physical AI und PE, das könnte gut funktionieren. Aber ja, hängen noch ein, zwei Strukturreformen dran, inklusive vielleicht Arbeits- und Sozialrecht und solche Sachen, um Wettbewerbsfähigkeit auch wieder herstellen zu können in diesem Land. Aber ja, A match made in heaven. Schön gesagt, oder?
Apropos on a high note, match made in heaven. Der neue COO von TLDR, der liebe Dietrich, kommt. Herzlich willkommen übrigens. Schön, dich auf diesem Wege kennenzulernen. Mich wundert, dass wir uns noch nie über den Weg gelaufen sind.
Jetzt kommt es nämlich, denn jeder Hörer weiß, was jetzt
Dietrich,
kommt.
Der Dietrich kommt gebürtig aus Osnabrück, hat aber in Melle sein Abitur gemacht, da an demselben Gymnasium, wo ich auch mein Abitur gemacht habe. Allerdings, ich glaube, 6 Jahre oder 7 Jahre vor mir.
Man kennt ja auch dieses Spiel, The Three Degrees of Michel Stumpe. Also sozusagen alle Menschen auf der Welt sind nur 3 Grade, Verwandtschaftsgrade von dir entfernt, weil die ja eigentlich alle aus Osnabrück kommen.
Ja, das scheint so zu sein.
Das ist so.
Ich bin immer wieder erstaunt, also selber auch, wie viele tolle Menschen aus Osnabrück kommen.
Mich wundert gar
nichts mehr. Auf der Welt trifft man immer irgendwie mal einen, der, ich will jetzt nicht sagen, mit mir verwandt ist um ein paar Ecken, aber den, der zumindest mal irgendwie Luft geatmet hat.
Na, mindestens in Melle auf dem Gymnasium war.
So ist das.
Das ist,
In dem Sinne, wann ziehst du nach Osnabrück?
Du hast mich schon mehrfach eingeladen. Ich muss jetzt erstmal einfach nach Osnabrück kommen und das einfach mal genießen. Und dann möchte ich natürlich auch nach Melle. Und dann nehmen wir auch von dort einen Podcast auf. Wir müssen das mal kombinieren. Morgen bin ich erstmal in Hamburg und schaue mir das neue TLDR-Studio an. Ich glaube, du wirst leider nicht da sein, aber ich gehe mal kurz vorbei. Und steht zumindest beim Aufbau den Leuten ein bisschen im Weg rum. Das wird mein Tag sein. Da kann ich dann von berichten, wie das lief. Aber Osnabrück steht ganz oben auf meiner Liste. Also das muss ich machen.
Sehr gut. Dann viel Spaß morgen. Genieß die Zeit. Grüß alle.
Vielen Dank und dir eine gute Restwoche. Und hoffentlich hörst du noch ganz viel von mir diese Woche. Das wünsche ich dir.
Freue ich mich drauf.
Ja.
Sehr schön. Kann es kaum erwarten. Meine ich ernst.
Ja, das weiß
Schönen
ich.
Tag.
Küss die Hand. Tschüss.
Ciao.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.